Guten Morgen, alle Interneter und alle Trema-Gemeinde. Wir sind mitten schon im Gottesdienst und jetzt geht's zur Predigt. Ich wollte gerade erklären, wie ich auf das Thema gekommen bin. Ich habe bei Fokus Jerusalem am letzten Sonntag gesehen, dass sie durch Bauarbeiten einen Teil entdeckt haben, was die Treppe vom Teich von Silo war. Also dort, wo der Gelähmte gelegen hat. Und dann habe ich gedacht, oh Herr, das wäre doch ein gutes Wort. Und dann habe ich die Bestätigung bekommen. Und am Dienstag kriege ich von verschiedenen Pastoren weltweit persönliche Worte, die natürlich an Tausende geschickt werden, nicht nur an mich alleine. Und da wird genau dieser Bibelvers in Johannes 5 aufgegriffen. Da habe ich gesagt, Bestätigung, das ist ja immer das, was ich suche. Nicht? Wenn ich eine Bestätigung bekomme, weiß ich, dass es dran ist. Und deshalb beschäftigen wir uns heute mit Johannes 5, mit den Versen, wo der Gelähmte am Teich liegt und wie Jesus mit ihm umgeht. Übrigens, das hat innerhalb der Stadtmauern, in der Nähe des Schaftores in Jerusalem, hat dieser Teich gelegen. Und das war sogar durch Bauarbeiten, haben sie ein unterirdisches Kanalsystem haben sie freigelegt und haben das auch gezeigt. Und das wurde sogar jetzt auch öffentlich zugänglich gemacht, wie ich das richtig verstanden habe. Wird. Aber es war schon mal im Fernsehen zu sehen. Ich möchte Conny bitten, doch erstmal die Verse bis zu einem gewissen Punkt vorzulesen. Und zwar liest sie Johannes 5, Evangelium, von den Versen 1 bis 6. Mit Pausen, ja. Okay.
Einige Zeit später war wieder ein jüdisches Fest und Jesus ging nach Jerusalem hinauf. In Jerusalem befindet sich in der Nähe des Schaftors eine Teichanlage mit 5 Säulenhallen. Sie wird auf Hebräisch Bethesda genannt. In diesen Hallen lagen überall kranke Menschen, Blinde, Gelähmte und Verkrüppelte.
Da hört der Vers auf und den Vers 4 gibt es komischerweise nicht. Da gibt es keinen Vers 4. Haben die das vergessen? Haben die Bibel falsch geschrieben? Schau mal in eure Bibel. In keiner Bibel ist der Vers 4 richtig genannt, weil er erst später eingefügt wurde. Und zwar der Vers 3b, also der zweite Teil von b, kannst du auch in deine neue Genfer schauen, Inge. Da ist das einfach nicht drin. Aber es ist an der linken Seite eine Nachricht, dass später die Verse 3b und 4 eingeführt wurden. Und deshalb liest Conny jetzt die Sitemap vor.
Sie alle warteten darauf, dass das Wasser in Bewegung geriet. Denn von Zeit zu Zeit stieg ein Engel des Herrn in den Teich hinunter und brachte das Wasser in Bewegung. Wer als erster in das Wasser hineinstieg, nachdem es in Bewegung geraten war, der wurde gesund, ganz gleich an welcher Krankheit er litt.
5 und 6 noch dazu.
Unter ihnen war ein Mann, der seit 38 Jahren krank war. Jesus sah ihn dort liegen und es war ihm klar, dass er schon lange leidend war. Willst du gesund werden? Fragte er ihn.
Verstehe ich nicht. Das ist doch diese Frage, die scheint doch eher lächerlich zu sein. Der liegt da seit 38 Jahren auf seiner Matte, ist gelähmt, kann sich nicht bewegen und Jesus fragt ihn, willst du gesund werden? Dann muss ich doch vorgekommen sein, als ob jemand vom Mond gekommen ist, der ihn das fragt. Und das ist doch ganz offensichtlich, dass er eben sich in dieser Verfassung befand. Er war am Teich und eben gerade da, wo die Menschen jeden Tag waren, weil sie eben diesen Engel und die Bewegung des Wassers erwarteten und dadurch geheilt wurden. Was für eine Frage war das nur? Natürlich wollte er geheilt werden, ist doch ganz klar. Aber Jesus war nicht überzeugt. Jesus war deshalb nicht überzeugt, weil dieser Mann schon viel zu lange in diesem Zustand war, 38 Jahre. Denk mal an die blutflüssige Frau, da haben wir auch einen Zeitraum, die hat schon alles investiert, ihr ganzes Geld ausgegeben, das ist noch so ein Parallelfall. Und hier ist es doch so, er war nicht nur äußerlich am Boden, auf seiner Matte, und das kann man ja wörtlich nehmen, sondern er war auch innerlich am Boden. Er war einfach innerlich kaputt, er hat an nichts mehr geglaubt, es war nichts mehr möglich für ihn. Und das ist etwas, wo die Menschen, wir Menschen, sage ich mal einfach, ich beziehe mich damit ein, sich an einige gewisse Probleme gewöhnen. Während wir äußerlich scheinbar alles tun, damit wir den Zustand, in dem wir uns befinden, die Lähmung ist ja hier gemeint, ist innerlich schon längst jede Bemühung abgefallen, erstorben, unmöglich gemacht. Du musst innerlich aufstehen, um äußerlich aufstehen zu können. Das ist heute die Devise. Und das ist ein Wollen, was du nur an den Tag legen kannst. Und ich bin so mutig und frage euch mal, willst du gesund werden? Was würdest du auf diese Frage antworten, wenn du heute willst du gesund werden, sogar noch ausdehnst, auf vielleicht auf Finanzen, auf Beziehungen, auf Ehe, auf Familien, wo auch Lähmungserscheinungen da sind über einen Zustand, der sich seit Jahren überhaupt nicht bewegt. Und da die Frage, willst du wirklich, dass sich etwas ändert und willst du wirklich, dass sich du etwas bewegst oder hast du dich einfach an den Zustand gewöhnt? Und ich kann sogar noch sagen, wer das Interesse daran hat, das ist nämlich die Unterdrückung des Teufels, der sich daran gewöhnt hat, dass du ja anspringst und ihm gehorchst und nicht endlich aufstehst und sagst, hey, ich habe andere Möglichkeiten. Und von denen wollen wir jetzt sprechen. Conny liest uns jetzt den Vers 7 vor.
Der Kranke antwortete, Herr, ich habe niemand, der mir hilft, in den Teich zu kommen, wenn das Wasser sich bewegt. Und wenn ich es allein versuche, steigt ein anderer vor mir hinein.
Boah. Dieser Vers ist wieder mal, oder die Verse sind wieder mal so elegant, die liest man so schön. Keller, wenn du jetzt mal hinter die Fassaden schaust, dann sagt dieser Mann im Grunde, ja, ist doch nicht meine Schuld. Ich zeige jetzt auf niemanden, du warst es, du. Und das sind diejenigen, die mich nicht lassen. Und das sind diejenigen, die mir das angetan haben. Die sind schuld. Und dann kommt er noch dazu und sagt, ich habe keinen Menschen, der mir hilft. Ist niemand da. Immer wenn der Engel kommt und das Wasser sich bewegt, dann sind andere schon drin. Und ich liege seit 38 Jahren und schaffe es einfach nicht, dass ich dahin komme. Ich komme nicht weiter, weil jemand anders bestimmte Dinge nicht für mich tut. Immer wenn ich zum Teich gehe, ist jemand anders schon vor mir da. Und ich komme nicht weiter, weil mir jemand anders etwas angetan hat, so oder so. Ich bin nicht schuld. Und da müssen wir aufpassen, dass wir diese Schuldzuweisung, die uns blockiert, das ist die Falle, in die wir tappen, wenn wir Schuld zuweisen, generell auf welcher Ebene. Wenn wir von uns gewisse Erkenntnisse, die wir haben könnten, nicht haben, nicht ergreifen und dem anderen die Schuld in die Schuhe zu schieben. Da ist der Punkt, wo wir reagieren sollten, denn sonst verpassen wir uns den weiteren Weg. Du bleib mal stehen, aber nee, ich lese einfach mal weiter. Ich lese jetzt weiter, wo Conny eben aufgehalten hat. Am nächsten Morgen kam Jesus wieder in den Tempel, in das Bethesda-Bad, und er sah wieder, wie viele Menschen um den Teich standen. Er sah auch den Gelähmten am Boden liegen. Er schickte alle Leute, die um den Teich standen, weg und sagte, jetzt komme ich zu dir, du Gelähmter am Boden, und hob ihn auf, sanft auf seine Arme, stellte sich an den Teichrand und wartete mit ihm zusammen, bis sich das Wasser bewegte und der Engel erschien. Ich glaube, ich muss umdrehen, damit ich besser lesen kann. Als dann das Wasser sich bewegte, stieg er zart mit ihm die Treppe runter, von der wir ja vorhin schon gehört haben. Und der Mann war von Stund auf geheilt, planschte noch ein bisschen im Wasser und kam dann über die Treppe aus dem Bad.
Was hast denn du für eine Bibel?
Ja.
Also interessante Bibelversion.
Habe ich die falsch rumgehalten, glaube ich. Gell? Merkt ihr was? Das ist natürlich eine weltliche Form. So denkt die Welt. Und so wird die Welt handeln, wenn nach der Logik der Welt hier dieser Tatbestand, wenn diese Fakten gelöst werden. Und Conny liest uns jetzt das vor, was tatsächlich drinsteht.
Vers 8. Da sagte Jesus zu ihm, steh auf, nimm deine Matte und geh.
mir nicht.
Mhm. Im selben Augenblick war der Mann gesund, er nahm seine Matte und ging.
Jetzt habe ich so viele schöne Worte gemacht, wie die Welt das sehen würde, aber die stehen leider nicht in der Bibel. Steh auf, sagt er ganz einfach. Die Welt sagt, geht doch gar nicht, der muss ins Wasser. Und der Engel muss vorher kommen und die anderen sind schon da. Merkt ihr was? Da ist das Übernatürliche wieder da. Da ist der Glauben, nämlich da, von dem du vorhin gesprochen hast beim Wort zum Opfer. 38 Jahre lang lag er auf der Matte. Und die Matte hat ihn getragen. Ihn hat die Matte getragen. Und jetzt soll er aufstehen und soll seine Matte tragen. Also er soll die Fakten umkehren. Merkt ihr was? Und wenn wir jetzt drei Aspekte daraus für uns mitnehmen. Zuerst musst du wirklich frei sein. Zuerst musst du wirklich frei sein. Dann sollten wir aufhören, anderen die Schuld für unsere Schwierigkeiten zu geben. Und der dritte Aspekt ist der, es ist der Gehorsam dem gegenüber, was Gott dir sagt. Ob es dir sinnvoll erscheint oder nicht, gehorch einfach. Steh auf und geh. Und der Mann musste nun erstmal in der Vorstellung, diesen Ausspruch von Jesus zu hören, müsste er sagen, das ist völlig verrückt, das kann doch gar nicht sein. Er soll sein Bett tragen, auf dem er 38 Jahre lang festgelegen hat und konnte keinen Knochen bewegen. Doch als er anfing zu gehorchen, wurde neues Leben in seine Knochen, in seine Muskeln, in seine Blutbahnen gepumpt, von Gott gegeben und er stand auf und hat seine Matte genommen. Das ist der Glaube, von dem du auch schon gesprochen hast. Nur so ist es möglich, dass er an Gottes Wort geglaubt hat. Jesus hat ihm gesagt, steh auf. Und wenn du vorher diese Aspekte, die ich euch genannt habe, beherzigst, dann funktioniert das auch bei dir. Ich habe eine Bibelstelle noch dazu, die ganz spontan kommt, als die Männer Wasser in die Fässer bei der Hochzeit von Kana, ja, Kana, gefüllt haben. Das war übrigens das erste Wunder, was Jesus bei seinem Wirken auf Erden vollführt hat. Da hat Maria, die vorher auch von Jesus ziemlich hart angefahren wurde, begriffen, dass er wirklich die Wahrheit spricht. Und er hat zu den Männern, sie, Maria, hat zu den Männern, die das Wasser einfüllten, gesagt, was immer er sagt, das tu. Was immer er sagt, das tu. Und das gilt auch für uns. Und du wirst dich wundern, ich habe nachher noch einen Fall, wo das tatsächlich passiert ist. Wenn es in deinem Leben also einen Punkt gibt, an dem du Gott nicht gehorsam warst, dann tu es jetzt. Gott wird dir auftragen, was er für dich vorgesehen hat. Und wenn du das noch nicht weißt, dann frag ihn einfach. Und wenn du ihn nicht fragen willst, dann such es einfach in der Bibel. Such dir das Wort in der Bibel, wo Jesus dann zu dir sagen kann, ja, dann mach's doch. Fang doch an. Geh los. Steh auf. So unlogisch es auch sein mag. Und es funktioniert. Wir hatten vorhin Geschichtszahlen. Ich komme jetzt weit zurück auf eine Zeit, die weit vor unserer Zeit lag, die wir vorhin diskutiert hatten. Conny liest uns jetzt wiederum einen Vers, wo wir das ganze System nochmal untermauern, das Ganze nochmal biblisch fundiert euch darstellen. Und zwar liest sie aus dem 5. Mose, das Kapitel 11, die Verse 26 bis 28.
Siehe, ich lege euch heute vor den Segen und den Fluch. Den Segen, wenn ihr gehorcht den Geboten des Herrn, eures Gottes, die ich euch heute gebiete. Den Fluch aber, wenn ihr nicht gehorchen werdet den Geboten des Herrn, eures Gottes, und abweicht von dem Wege, den ich euch heute gebiete, dass ihr anderen Göttern nachwandelt, die ihr nicht kennt.
Merkt ihr was? Hier ist einmal Fluch und Segen da. Und wenn du dem Wort gehorchst, dann tritt der Segen ein. Und wenn du ihm nicht gehorchst, bist du unter dem Fluch. Das ist altes Testament, kannst du ja sagen. Aber es gibt gewisse Dinge aus dem Alten Testament, die weiterlaufen. Und dann gibt es nämlich die Lösung im Neuen Testament, dass du den Fluch aus dem Alten Testament abblocken kannst. Du kannst sagen, der Fluch ist nicht mehr für mich gültig. Der Segen ist dann sehr wohl weiter noch da. Aber das setzt natürlich voraus, dass du dem Wort Gottes gehorchst und es erstmal kennst. Und dieser Schlüssel dafür steht in Galater, im Brief an die Galater 3, Vers 13.
Christus nun hat uns vom Fluch des Gesetzes losgekauft, indem er an unserer Stelle den Fluch getragen hat. Denn, so sagt die Schrift, verflucht ist jeder, der am Holz endet.
Ja, Jesus hat den Fluch uns abgenommen. Also sind die Flüche, die du, wenn ihr das aufschreiben wollt, in 5. Mose 28 sind sie alle genannt. Und die Segenswünsche sind so kurz, sage ich mal, sie sind schon lang, aber sie sind so kurz und die Flüche sind so groß. Und deshalb blockierst du die Flüche nicht, wenn du dem Wort Gottes nicht gehorcht, sondern dann gelten sie weiter. Dann tritt nämlich Galater 3,13 nicht in Kraft, sondern es tritt für die in Kraft, die Gottes Wort gehorchen und damit die Flüche unwirksam machen. Und gehen wir doch mal davon aus, wenn wir die Segnungen im 5. Mose 28, dieser 5. Mose 11 ist ja schon so ein Vorausblick auf den 28, wenn wir in Vers 28 einfach die Segnungen zusammenfassen, da heißt es dann Wohlstand und Gesundheit. Ganz einfach. Auf die kurze Formel kann ich das runterbrechen. Und wenn du die Flüche nimmst, heißt das Armut und Krankheit. Und die will ich nicht. Also kann ich doch mit dem Glauben den Galater 3,13 annehmen und sagen, Jesus, du hast doch schon am Kreuz meine Flüche getragen, dass die gar nicht mehr für mich wirksam werden. Und dann heißt es, ja, aber mein Opa, der hat und meine Tante. Da kann ich auch, habe ich auch noch einen Vers in 1. Petrus 12, heißt es, der Generationenfluch ist aufgehoben. Der Fluch gilt für uns nicht. Wir leben nicht nach unserer Väter Sitte, heißt es auch noch. Also sind Erbkrankheiten, die kannst du über die Kante schieben. Die gelten für uns nicht mehr. Die sind weg, die sind aufgehoben. Wenn du zum Wort stehst und sagst, hier stehe ich und das glaube ich, dann tritt das ein. Wir haben den Mann von Bethesda gehabt. Ich habe einen, der ist ja schon lange tot, ne? Ich habe einen, der auch schon tot ist, aber der etwas in der neueren Zeit gelebt hat. Und den möchte ich euch vorstellen. Kenneth Hagin Senior ist mit einem Herzdefekt geboren worden. Und da diese Krankheit unheilbar war, hat man eigentlich gedacht, er würde nicht überleben. Er hat in einer gläubigen Familie ist er aufgewachsen und hat im ersten Stock oder im Obergeschoss im Bett gelegen, konnte sich nicht bewegen und gelähmt war er auch. Er konnte also wirklich sich überhaupt nicht, er war einfach bettlägerig. Er wurde aber im Alter von 15 bettlägerig. Also zuerst war er noch mit dem Herzfehler aktiv, aber dann wurde er bettlägerig. Und er hat eine Bibel gehabt und er hat sich die Verse für Heilung alle selbst erarbeitet aus der Bibel. Er hat genau das getan. Wenn du noch nichts hast, habe ich vorhin gesagt, dann frag Gott oder schau in die Bibel. Er hat in die Bibel geschaut und dann ist etwas eingetreten. Er hat, es ist so schlecht mit ihm gegangen, dass er dreimal an den Pforten der Hölle gestanden hat. Und diese Eindrücke hat er in einem Buch festgehalten. Ich sage euch, da stehen dir die Nackenhaare auf, wenn du das liest. Hast du es gelesen? Ich habe es gelesen. Es ist wirklich so, wenn das, was uns da erwarten würde, das übertrifft alle unsere Vorstellungen. Und er hat es beschrieben, wenn ihr es lesen möchtet, an den Pforten der Hölle, heißt es von Kenneth Hagin. Sein Lieblingsbibelvers war Markus 11, Vers 23. Da heißt es, ich versichere euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, stürzt dich ins Meer und hat keinerlei Zweifel, sondern vertraut fest darauf, dass es geschieht, was er sagt, dann wird es so geschehen. Da steht nichts vom Gebet, da steht nur von Sprechen. Du sollst zu dem Berg sprechen. Und das ist auch das, was du zu den Dingen, die dich blockieren, wenn wir vorhin für diese Heilung bei dem Mann von Bethesda gesehen haben, es hat ihn ja seine innere Einstellung blockiert. Und wenn wir aber sprechen und bekennen, dass der Berg, der vor uns steht, dieser Berg kann aus Dingen geschehen, die ebenso, wie ich sie vorhin zitiert habe, aus unseren Finanzen, aus unseren Beziehungen, aus Familie und ich weiß nicht was alles, kann dieser Berg vor uns stehen und wir denken einfach, dieser Berg ist unüberwindbar. Und dann spricht zu ihm und er ist weg. Das ist einfach etwas, was dann auch im Glauben gesagt wird. Und wenn du den Markus 11, 23 dann zitierst, dann muss dieser Berg weichen, wenn du es im Glauben sprichst. Der Kenneth Hagin hat das getan und viele andere Heilungsbeispiele hat er natürlich auch. Conny, hast du noch einen? Ich hätte Jesaja 53, 4 bis 5. Hast du den noch? Mhm. Der ist gut.
Den kennen wir, ja.
53, 4 bis 5 aus dem Jesaja. Prophetisch gesprochen von Jesaja.
Fürwahr, er trug unsere Krankheit und Leid und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unserer Missetat willen verwundet und um unserer Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt.
Ja, da heißt es einmal schraffiert geschrieben, unsere Missetat, unsere Strafe, aber durch seine Wunden sind wir geheilt. Jesus am Kreuz für uns gestorben, und das ist das, was wir in Angriff nehmen können. Und dann hat die Familie von Hagin unten im Wohnzimmer gesessen und eines Tages ist der junge Mann die Treppe runtergekommen. Geheilt. Alle haben gestaunt. Als gläubige Familie haben sie nicht erwartet, dass der jemals wieder auf die Füße kommt. Aber er hat diesen Glauben immer gehabt und hat danach eben seine Matte genommen oder ist aus seinem Bett aufgestiegen. Er hat dann 2 Jahre nach seiner Heilung hat er die erste Tätigkeit begonnen als Pastor, als Prediger. Und wenn wir heute sehen, Bible Center heißt es, in Tulsa, Oklahoma, ist eine riesige Organisation. Wir haben in über 15 Ländern, war mein letzter Stand, das kann viel mehr sein, haben wir Rema-Gemeinden. Und was sind wir? Wir sind auch eine Rema-Gemeinde. Wir sind aus dem auch entstanden, aus dieser Idee. Wir haben Rema auf unsere Fahnen geschrieben. Und wie ich dazu gekommen bin, wie ich auch gewusst habe, dass ich zu dieser Gemeinde gehe, das muss ich mal später erzählen. Ganz interessant, kann auch nur Gott gefügt haben. Und da musste ich allerdings weit reisen, um das zu erkennen. Aber das später, das kommt sicher auch mal in ein Teil in einer Predigt vor. Wir haben übrigens daraus einen Zusammenschluss in Deutschland von fast 160 Rema-Gemeinden, die alle zusammenwirken. Und wir hätten nächste Woche am Donnerstag ein Treffen von den Rema-Leitern aus dem Südbereich in Augsburg. Aber leider kann ich dort nicht kommen, weil wir am Donnerstag Termine haben. Kann ich leider nicht erscheinen. Also ihr seht, aus dieser Idee ist etwas ganz Großes geworden und wir sind Teil davon. Gell? Das finde ich gigantisch und dafür danke ich dem Herrn. Ja, Herr, du bist einfach einzigartig. Wenn wir dich nicht hätten, ich kann es für mich sagen, wenn ich dich nicht hätte, Jesus, wäre ich nicht mehr am Leben. Du hast mir aus sehr vielen Situationen herausgeholfen und warst immer bei mir und hast mich vor Dingen gewarnt, du hast mich behütet und du hast immer für mich gesorgt. Und das wirst du auch für jeden anderen tun, der dich anruft, so wie du den Gelähmten am Teich von Bethesda geheilt hast, ohne dass er die Zeremonie, die Welt vorgeschrieben hat, sind auch Engel dabei gewesen. Aber du hast ganz andere Wege beschritten und öffne uns auch die Augen, dass wir im Glauben Dinge erledigen, die du für uns vorgesehen hast. Halleluja. Amen.